glaube, vorstellen muss ich mich hier bei Ihnen nicht nochmal. Ich möchte aber hinweisen auf Bücher, die ich mitgebracht habe, die kennen Sie auch schon. Aber dieses Buch, wie Gott uns Raum zum Leben schenkt, da kommt auch ein schönes Kapitel über die Ehe vor, wie Mann und Frau sich in der Ehe Raum geben können. Da werden die verschiedensten Lebensbereiche untersucht. Gott macht uns Platz auf Erden und wie können wir uns untereinander Platz auf Erden machen und wie man sich in der Ehe Raum geben muss, das ist ein sehr interessantes Kapitel. Ich habe mal angefangen, Sachen zusammenzutragen, die mir in der Eheberatung sehr oft vorkommen. Eheberatung kommt sehr oft vor, ist ein sehr brisantes Thema und oft auch ganz unlösbar. Geht leider nicht immer friedlich aus. Ich denke, dass es sehr gut wäre, wenn man sich vor der Verheiratung die Ehen der Eltern angucken würde. Also wenn ich mir die Ehen meines Freundes angucken würde und umgekehrt. Die jungen Leute lachen natürlich, wenn ich ihnen sowas sage. Manchmal kommen welche und fragen, ist er der Richtige und ist sie die Richtige? Und dann sage ich, haben Sie mal geguckt, wie ist die Ehe Ihrer Schwiegereltern oder was haben Sie da beobachtet? Dann machen die beiden, reißen die Augen auf und sagen, naja, wir heiraten ja nicht die Familie, wir heiraten ja nur ihn oder sie. Und das ist nach meiner Erfahrung, stimmt nicht. Man geht zwar damit aus, dass mit uns beiden jetzt das Leben neu anfängt, aber das ist nicht so. Zum Beispiel, wenn ein Junge damit aufgewachsen ist, dass sein Vater und seine Mutter nicht miteinander geredet haben, wird er das für normal halten. Er wird mit seiner jungen Frau reden, solange man verliebt ist und solange noch nicht alles so richtig klar ist. Aber wenn sie später sagt, nun sprich doch mal mit mir, wird er das überflüssig und störend empfinden. So wie das zu Hause war, ist es richtig. Männer reden nicht. Oder wenn sie in der Ehe ihre Eltern erlebt hat, dass die Mutter das Sagen hatte, wird sie das für selbstverständlich halten. So ist das bei uns gewesen, so muss das sein. Es wird ihr gar nicht bewusst, dass sie ihren Mann regiert und von ihm erwartet, dass er sich fügt. Sie geht einfach davon aus, dass es so richtig ist, denn so hat sie es zu Hause gesehen. Und wenn er sich dann beklagt, dann ist sicher er schuld. Wenn er die Erfahrung hat, zum Beispiel, guten Abend, wenn er die Erfahrung hat, dass der Vater streitsüchtig und rechthaberisch auf seiner Meinung bestand, dass es nichts dagegen zu sagen gab, wird er das für richtig halten. So wie wir das zu Hause gelernt haben, so stimmt das. Wenn sie eine nur klagende, weinerliche, übervorsichtige Mutter hatte, eine Mutter, die immer pessimistisch war und in allem das Schlechte gesehen hat, dann wird sie diesen Stil auch pflegen, weil sie das so für richtig hält. Wie gut kann die Schwiegermutter kochen? Was erwartet der Bräutigam von seiner Frau? Heute können viel mehr Männer besser kochen als Frauen, aber es könnte immer noch sein, dass er gewöhnt ist oder erwartet, dass seine Frau das genauso macht. Ich erinnere mich daran, wie mein Vater, da war er schon fast 70, meiner Mutter noch vorschwärmte, wie seine Mutter gekocht hatte. Und wenn das bei Tisch vorkam, dann wussten wir schon, was Mutter für ein Gesicht macht. Ja, war immer ein unangenehmes Thema. Vater merkte das natürlich überhaupt nicht. Wie stand es mit der ehelichen Treue meiner Eltern? Hatte meine Mutter einen Freund? Es gibt doch so Familiengeheimnisse in jeder Familie. Seitensprünge, außereheliche Zeugung. Auch wenn die Eltern das ihren Kindern verschweigen, kommt es immer irgendwann mal raus. Sei es, dass Kinder Papiere finden, habe ich alles in der Sprechstunde erzählt gekriegt. Dass Kinder Papiere finden, sei es, dass beim Tod des Vaters unbekannte Erbberechtigte auftauchen, irgendein uneheliches Kind. Sei es, dass ein Verwandter einem Kind die Wahrheit sagt. Menschen erleben und erfahren, dass ihre Eltern nicht treu gewesen sind. Und das ist natürlich ein furchtbarer Schock. Deswegen ermutige ich dazu, sich die elterlichen Familien genau anzuschauen und darüber zu reden, weil wir in uns die Erwartung haben, wenn ich mir jemand suche, jeder von uns hat das, habe ich unbewusst die Erwartung, der müsste so ähnlich sein wie mein Vater, denn solche Typen kenne ich. Oder die Männer erwarten, die müsste so ähnlich sein wie die Mutter, denn mit solchen Frauen kenne ich mich aus. Und dieses zu Hause Gelernte, das sitzt so fest in uns drin, das ist Ihnen vielleicht gar nicht so bewusst, aber je älter man wird, desto mehr kommt raus, wie das zu Hause gewesen ist und wie es eigentlich richtig gehört, wie es eigentlich sein soll. Das prägt uns unglaublich, das, was wir bei Vater und Mutter erleben. Also die Ehe der Eltern betrachten kann helfen. Gemeinsamkeiten und Verschiedenheiten. Die Treue, das Zusammenhalten kann gestärkt werden, wenn wir unsere Gemeinsamkeiten und unsere Verschiedenheiten kennenlernen. Dazu gibt es viele Möglichkeiten. Das ist übrigens auch, weshalb ich den jungen Leuten rate, nicht gleich miteinander ins Bett zu gehen, weil dann das ganze Kennenlernen wegfällt, das Interesse aneinander zu sehen, wie tickt die, was hat die gerne und so weiter, das hört alles auf, wenn Bettgeschichten sind, weil das viel spannender ist. Und das ist eigentlich schade. Die erste Zeit, in der man miteinander redet und sich austauscht über alle Probleme, persönlicher, politischer, künstlerischer und was weiß ich was für eine Art, diese erste Zeit sollte man nicht abkürzen. Na, gibt es denn schon bestimmte Prüfsteine, ob man zusammenpasst? Bei uns war das zum Beispiel die Hochzeit. Da hatte mein Mann völlig andere Vorstellungen als meine Eltern und ich. Da muss man sich zusammenraufen. Und ich höre das oft in der Sprechstunde, dass mir eine Mutter erzählt, wie die Schwiegermutter die Drähte alle zieht für die Hochzeit und ihre Tochter da nicht so richtig zum Zuge kommt. Männern ist es meistens mehr wurscht, die muss man irgendwie rumkriegen, das so zu wollen, wie man das gerne will. Also eine meiner Nichten geheiratet hat zum Beispiel, gab es keine Tischkarten. Und für unsere Familie ist das völlig unvorstellbar, irgendein Fest zu machen, ohne dass man nicht Tischkarten schreibt und sich die Tischordnung überlegt und sowas alles. Also das ist einfach ein Muss, wir sind so aufgezogen. Nee, die machten das nicht. Er war ein Naturbursche, ein Doktor der Biologie und solche Sachen waren ihm egal, waren 80 Gäste. Und ich habe gedacht, wie das wohl geht, wie das wohl werden soll. Und habe ganz genau zugeguckt, die hatten so Tische gedeckt, so, ich glaube, 8 oder 10 Leute konnten da dran setzen. Und sie glauben nicht, wie harmonisch sich das alles auflöste. Wie sich die Leute zusammensetzten, die Lust zueinander hatten, und die sich kannten oder die dachten, wir sind vom selben Alter oder so. Und so war das ganz lustig gemischt und überhaupt kein Problem. Aber ich habe erst zu meiner Schwester gesagt, so, das kann nicht gehen, kann einfach nicht gehen. Später muss man gemeinsam einen Wohnort finden. Oft ein schweres Thema. Ziehen wir zu den Eltern, die bieten uns an, ein Grundstück oder einen Anbau. Das ist total praktisch, das sagen mir junge Leute immer wieder, die können dann auch gleich die Kinder hüten. Und dann sage ich, überlegen Sie sich ganz genau, ob Sie gerne unter den Augen der Schwiegermutter Ihr Leben verbringen wollen. Ob das gut ist oder nicht. Und ich habe natürlich in der Sprechstunde nur die Beispiele, wo es nicht funktioniert. Es funktioniert ja sicher in der überwiegenden Zahl, aber die zu mir kommen, die wünschten, sie hätten die Entscheidung nie getroffen und können dann später nicht mehr weg. Ich weiß, in der DDR mussten sie ja, weil es keinen Raum gab, da hatten sie überhaupt keine Wahl. Ein junges Paar konnte nicht eine eigene Wohnung kriegen. Das ist nochmal ein besonderer Schwierigkeitsgrad. Aber wegen dieser Grundstücke und Häuser rate ich, überlegt euch das ganz genau. Gemeinsam eine Wohnung einrichten. Wenn man Glück hat und der Mann überlässt es uns, dann geht's ja nicht. So soll es eigentlich sein, finde ich. Aber mein Mann und ich, wir sind ja öfter umgezogen und noch als wir hier nach Sachsen zogen, haben wir uns gezofft, weil er ganz andere Vorstellungen von gemütlicher Wohnung hat als ich. Also es ist nicht so einfach, da muss man sich absprechen. Feste gestalten, einen Tagesablauf gestalten oder Feste gestalten, wenn wir nachher ein eigenes Fest feiern, nach der Hochzeit, Geburtstag oder Konfirmationsfest oder so. Wie will er das? Wie will sie das? mit den, unser erstes Weihnachtsfest. Boah, das war eine Katastrophe. Haben wir alleine gefeiert. Wir haben sehr weit weg gewohnt von unseren Eltern, also von meinen Eltern. Und ich wusste, wie Heiligabend gefeiert wird und war mir klar, das machen wir auch so. Aber weit gefehlt. Mein Mann hatte das ganz anders erlebt. Und das war also ausnehmend doof. Das war ein ganz fürchterlicher Heiligabend. Mit der Zeit haben wir dann schöne gemeinsame Rituale entwickelt. Und jetzt feiern wir ja alleine. Die Kinder sind aus dem Haus. Und das ist sehr schön für uns beide. Mit Singen und bestimmten Versen, die wir uns vorlesen. Oder ja, wenn man betet dann und wie das vor sich geht. Also das ist jetzt richtig schön. Aber das mussten wir erstmal trainieren. Mit den Freunden umgehen. Ist ja nicht automatisch gesagt, dass ich seine Freunde auch nett finde. Oder er meine. Muss man gucken, wie kriegen wir das geregelt? Wie teilen wir das Geld ein? Das finde ich ein Thema, was höchst brisant ist. Denn da haben auch beide ihre Prägung von zu Hause. Mein Mann wollte zum Beispiel überhaupt nicht den Zehnten geben. Und ich war das so gewöhnt von zu Hause, das war überhaupt kein, also da hätte ich nie drüber nachgedacht. Was sagt er? 10% willst du jeden Monat weggeben? Ja, sage ich, das gehört so. Und da haben wir viel gestritten, aber hat er dann nach einiger Zeit hat er nachgegeben. Ist er später Christ geworden. Und dann, wenn man Christ ist, die richtige Gemeinde finden. Was machen wir in unserer freien Zeit? Verbringen wir die gesamte freie Zeit gemeinsam? Oder kann ich mal alleine weggehen? Ich kenne Familien, da geht das nicht. Der Mann möchte nicht, dass die Frau im Chor singt und so viel weg ist. Die würde gerne singen, aber er lässt das nicht zu. Muss man alles bereden und irgendwie gelöst kriegen. Ich finde es sehr schwer, mit all diesen vielleicht auch etwas oberflächlichen Fragen, aber die grundsätzlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau kennenzulernen und zu akzeptieren, zu sehen, wie tickt der andere, was ist so anders bei mir und damit umgehen zu lernen. Heute Nachmittag beim Kindertreff sagte eine Frau, da habe ich meinem Mann gesagt, er soll den Kuchen hier gleich hinstellen, ich habe für euch Kuchen gebacken, den soll er hier gleich hinstellen. Jetzt komme ich her, kein Kuchen da. Frage ich meinen Mann, wo hast du den Kuchen denn hingestellt? Er weiß das nicht mehr so richtig. Und dann geht sie auf die Suche und dann findet sie den Kuchen im Fahrbüro, wo er am Computer was nachgucken musste. Anders eben. Es ist für ihn nicht so wichtig wie für mich. Und ich habe oft gedacht, weswegen Gott gerade Mann und Frau zu einer Ehe zusammengetan hat. Unterschiedlichere Wesen gibt es gar nicht als ein Mann und eine Frau. Wir sind romantisch, die Männer sind sachlich. Die Männer sind logisch. Und einer hat sich mal bei mir aufgeregt. Meine Frau ist so unlogisch. Wenn man sich ärgert, wird es schlecht, ja. Wir gehen los und kaufen was ganz anderes als ursprünglich gedacht. Deswegen gehen wir auch nie gemeinsam einkaufen. Das haben wir anfangs probiert. Wenn mein Mann sagt, wir wollten doch Schuhe kaufen und jetzt stehst du hier bei den Tischdecken. So sind wir eben. Wir erzählen etwas. Wir sprechen über etwas und wollen damit manchmal was ganz anderes sagen, durch die Blume. Und wir Frauen verstehen das. Aber der Mann versteht das nicht. Und ich habe neulich mal zu meinem Mann gesagt, als er was erzählte, wie meinst du denn das? Und da sagt er, einfach nur so, wie ich es gesagt habe. Großer Unterschied. Wir möchten uns was von der Seele reden. Wir möchten über etwas sprechen. Und dann ist unser Mann der große Problemlöser. Wenn wir angefangen haben, dann sagt er, okay, das machst du nächstes Mal so und so. In der jungen Ehe ist das oft so. Jetzt, wenn man alt ist, dann weiß er schon, dass ich keinen Rat will, dass ich das schon selber gelöst kriege, sondern dass er einfach nur zuhören soll, weil ich das gerne rausreden möchte. Aber das kann sehr störend sein, nicht? Die Frau sagt dann, mein Mann versteht mich nicht. Und er sagt, du musst doch nicht jeden Abend dasselbe immer wieder erzählen, da gibt es doch Lösungen für dieses Problem. Männer sind klar, überlegt, können entscheiden. Es gibt natürlich auch Männer, die mehr weiblichen Typ haben und Frauen, die mehr männlichen Typ haben. Aber ich bringe jetzt einfach so mal das Typische raus. Entscheiden. Und dann sagte meine Mutter, ja, aber wenn wir, Frau, hör auf, sagte mein Vater, der konnte das nicht haben, wenn Mutter nach der Entscheidung dann nochmal wieder anfing, das zurückzunehmen oder zum 20. Mal doch noch wieder ein Gegenargument zu bringen. Männer, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Das Wort liebe ich sehr, das ist von Pilatus aus der Leidensgeschichte. Da hat er ja über das Kreuz von Jesus geschrieben, Jesus aus Nazareth, König der Juden. Und die Pharisäer kommen zu ihm und sagen, das kannst du nicht da übers Kreuz schreiben als Todesursache. Du musst schreiben, Jesus von Nazareth hat gesagt, er sei König der Juden. Und da sagt Pilatus, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Und das ist männlich, so sind Männer. Wir schmücken uns gerne. Wir schmücken uns, wir schmücken die Kinder, wir schmücken die Wohnung. Mein Mann sieht das nicht. Manche Männer leiden unter Schmuck. Einer hat mal zu mir gesagt, weißt du, diese fürchterlichen Kränzchen überall. Mit dem Putzen auch. Wieso putzt du denn schon wieder? Er sieht den Staub nicht. Fällt ihm nicht auf. Und wenn man in dein Zimmer geht, ich sage, dann kriegt man eine Stauballergie bei dir. Er sagt, meine Schwester kann bei mir im Bett schlafen. Nee, ich sage, die kann nicht in deinem Zimmer schlafen, dann hustet sie die ganze Nacht nicht. Also, es ist alles cum grano salis. Männer können auch anders sein, aber viele sind so, dass ihnen das nicht auffällt. Und das macht dann eben Streit. Das kann unheimlich Streit machen. Er sieht den Müll nicht. Ich habe zu meiner Schwiegertochter gesagt, nimm es ihm doch nicht übel. Er sieht den Müll nicht. Er würde drüber stolpern und würde ihn trotzdem nicht mit runternehmen. Es ist keine Faulheit, es ist auch keine böse Absicht. Aber er hat was im Kopf und dieses, was da ist, das Reale, sieht er nicht. Großer Unterschied. Also, und dann kommen noch die speziellen Verschiedenheiten eines Paares dazu, was er nun immer anders macht als ich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so einfach ist, das nach und nach zu erleben und zu entdecken und damit fertig zu werden. Nicht erziehen, sondern annehmen und Schuld vergeben, habe ich als nächsten Punkt. Da bin ich mal in einer Männerrunde gewesen und habe einen Erziehungsvortrag gehalten. Die wollten irgendwas über Kindererziehung hören und in der Diskussion sagt einer der Männer, und wie ist das mit der Erziehung in der Ehe? Und da habe ich gesagt, wie meinen Sie das? Ja, man muss doch seine Frau in der Ehe erziehen. Da dachte ich, du kommst mir gerade richtig an. Aber das habe ich auch schon gehört, dass Frauen, und ich habe das wahrscheinlich auch gedacht, das weiß ich nicht mehr, dass Frauen denken, den ziehe ich mir schon noch zurecht. Das und das habe ich schon gemerkt, das macht dann nicht so ganz, wie ich will, aber das kriege ich schon noch hin. Und das ist nach meiner Erfahrung ein riesiger Irrtum. Man kann einen erwachsenen Menschen nicht mehr erziehen. Erziehung im eigentlichen Sinne passiert bei kleinen Kindern. Und ist bis zum 4. Geburtstag abgeschlossen. Die wesentlichen Spuren sind gelegt. 4-jährige Kinder wissen, was sie dürfen, was sie nicht dürfen und so weiter, was gut ist und was nicht gut. Dann wollen Eltern oft ihre Heranwachsenden, Pubertierenden erziehen. Funktioniert auch nicht. Die sind, wie gesagt, schon fertig. Die wissen, was gut und böse ist. Sie tun es trotzdem nicht, weil eben die Hormonstöße alles in Unordnung bringen. Sie wissen es aber und man kann ihnen nichts Neues mehr beibringen. Man kann nur mit ihnen verhandeln, dass irgendwelche sozialen Spielregeln eingehalten werden, aber man kann sie nicht mehr erziehen. Und in der Ehe ist das auch so. Ich kann ihn nicht mehr erziehen. Er hat Sachen an sich, die habe ich ganz nett gefunden, als wir noch verliebt waren. Bei uns war es zum Beispiel, mein Mann schreibt sich gerne Sachen auf kleine Zettel, also Formeln oder Sätze, die er gelesen hat, physikalische Sachen und läuft dann mit so einem Zettelchen durch die Wohnung. Und als wir verliebt waren, dachte ich, das ist ja süß, hast ja noch nirgendwo gesehen. Aber es macht er heute noch, dass alles voller kleiner Zettelchen ist, auf die er seine Gedanken und seine Forschungsergebnisse notiert hat. Inzwischen kann ich wieder darüber lachen. Aber es gab eine Zeit, da hat mich das mal verrückt gemacht. Ja, wenn sich einer ändert in der Ehe, wenn ich etwas ablege, dann ist das eine freiwillige Sache. Und dann höre ich damit auf, weil ich weiß, mein Mann hat es nicht gerne. Oder er hört damit auf, weil er weiß, ich habe es nicht gerne. Aber das kann ich nicht von ihm fordern. Das ist ein großes Geheimnis. Und ich habe gemerkt, wenn ich vorangehe mit etwas tun, was ihn freut, da kommt vieles nach, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Man muss nämlich wissen, dass die Definition von Liebe ist mit aller Kraft das höchste Wohlergehen des anderen anstreben. Also mit aller Kraft sorge ich dafür, dass es meinem Mann gut geht. Und das ist etwas Überirdisches, will ich mal sagen. Ich habe das auch von meiner Seelsorgerin gelernt. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir uns bestimmt geschieden. Aber die hat gesagt, das ist die Definition von Liebe, dass du dafür sorgst, dass es deinem Mann gut geht. Ja, habe ich gesagt, wieso soll ich damit anfangen? Er kann ja auch mal dafür sorgen, dass es mir gut geht. Kriege ich auch in der Sprechstunde zu hören. Dann sage ich immer, ja, aber Sie sitzen jetzt bei mir und wir reden drüber und einer muss anfangen damit. Und da gab es ein Bibelwort, was mich damals überführt hat. Das ist aus Jesaja 58. Lass los, welche du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, welche du beschwerst. Gib frei, welche du bedrängst. Reiß weg allerlei Last. Und womit wir unseren Mann bedrücken können, ist, wenn wir bestimmte Sachen von ihm fordern, wenn wir uns ärgern, wenn wir immer wieder sagen, räum doch deine Socken weg, wenn wir immer sagen, hast du schon wieder den Geburtstag vergessen, wenn wir immer wieder sagen, wie sieht die Küche aus, kannst du nicht abends aufräumen, bevor du ins Bett gehst. Das ist Last, die wir auf ihn legen, da erwarten wir, dass er etwas tut, was ich will. Und er sieht das nicht ein. Er ist ein erwachsener Mensch, er sieht das nicht ein. Er findet das nicht nötig. Zum Beispiel mit den Schuhen auf die Vorleger im Bad treten. Ich sage, du sollst dir die Schuhe ziehen, ziehst du doch aus. Warum gehst du denn mit diesen Schuhen, mit denen du durch den Matsch gelaufen bist, ins Bad und gehst auf den Vorleger vom Klo? Ist nicht drin. Das ist einfach nicht drin. Ich kann ihn nicht dazu bringen, etwas, was ich für total vernünftig halte, zu tun. Und wenn ich damit aufhöre, kommt viel Frieden in die Ehe. Solange ich darauf bestehe, weil das ja wirklich, jeder auf dieser Welt würde mir recht geben. Ich verlange gar nichts Unbilliges. Aber er macht es eben nicht. Also, dann muss ich diese Last von ihm wegnehmen, darf ich diese Last nicht mehr auf ihn legen und muss ihn lassen und eben meinen Vorleger öfter waschen. Ja, den zieht er sich immer vor. Ich schiebe den auch zurück am Tag, nicht? Sie haben sicher alle solche Beispiele auch. Und mit den zugeschraubten Zahnpastadosen und was es da alles für Beispiele gibt. Ne? Und wenn man damit aufhört, deswegen meinen Willen durchsetzen zu wollen und sei der noch so klein und einfach und so, wenn man damit aufhört und nachgibt, dann kommt eben viel Frieden rein. Und da hatte ich immer diese Karte, die habe ich also ganz viel an einer prominenten Stelle auf dem Klavier stehen gehabt, wo ich immer gesehen habe, nehmet einander an, wie auch Christus euch angenommen hat zur Ehre Gottes. Römer 15, Vers 7. So eine schöne Karte, die ist schon ganz abgestanden. Nehmet einander an, wie auch Christus euch angenommen hat zur Ehre Gottes. Und meiner Erfahrung nach kommt nur da die Hilfe her. Nicht aus Vernunft, sondern wenn ich mir immer wieder bewusst mache, wie ich angenommen bin von Jesus. Und ich komme mir ja meistens ziemlich gut vor und denke, ja, Jesus hat da Grund, mich anzunehmen. Aber ich weiß, dass er meinen Mann genauso annimmt. Und das bringt mich auch immer wieder auf den Teppich. Jesus findet nicht, dass ich mehr Recht habe oder dass ich besser bin, sondern er nimmt meinen Mann genauso an. Und je älter man wird, desto mehr merkt man, was man alles für fürchterliche Gedanken in sich hat und wie vergebungsbedürftig man ist. Wenn man jung ist, täuscht man sich oft noch über die eigene schwarze Seele. Aber wenn man älter wird und ehrlicher sich selber gegenüber, merkt man, wie viel Vergebung man braucht jeden Tag. Und dieses Angenommensein von Jesus, trotz all dessen, was ich wirklich lieblos und ungeduldig und so weiter alles mache, das befähigt mich dann, auch meinen Mann anzunehmen. Da muss man um die Kraft immer wieder bitten. Ich habe lange gebetet, Herr, lass mich bitte ruhig bleiben, auch wenn die Küche aussieht wie nach einem Sturm. Das hätte ich alleine nicht geschafft. Von alleine habe ich immer angefangen zu schreien, wenn ich das gesehen habe. Dieses spezielle Gebet hat mir sehr geholfen. Oder wenn ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin, habe ich immer gebetet, Herr, lass mich jetzt ganz geduldig sein, wenn der Rasen doch noch nicht gemäht ist. Oder so, nicht? Lass mich einfach geduldig sein. Und das Gebet ist auch erhört worden. Und das hat mir dann Gelassenheit gegeben und hat mir auch die Bitterkeit genommen. Also, wenn ich das alles tue, da ruht nämlich eine Verheißung drauf. Wenn ich die loslasse, die ich mit Unrecht gebunden habe, die ledig lasse, die ich beschwere, dann steht dabei Jesaja 58, als dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Besserung wird schnell wachsen. Also dadurch wächst man auch im Glauben, wenn man in so einem Punkt sich das schenken lässt. Ja, ich hatte sehr viele Vorschriften für meinen Mann. Unzufriedenheit mit allen seinen Taten. Er war einfach nicht so wie mein Vater. Das war das eigentliche Problem. Ich dachte, alle sind so wie mein Vater, mein größter Maßstab. Ich hatte einen wunderbaren Vater. Und mein Mann wollte sich auch nicht ändern. Nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat, ist nach meiner Ansicht eine gute Hilfe. Mehr beten und weniger meckern. Und dann hatte mir noch meine Seelsorgerin gesagt, ich sollte meinem Mann jeden Tag 20 Komplimente machen. Und das fand ich ja also wirklich eine Zumutung.
20?
Ja, ja, also das habe ich noch wie heute im Ohr. Da habe ich zu ihr gesagt, also wenn Sie meinen Mann kennen würden, dann würden Sie sowas nicht sagen. Aber das hat doch viel gebracht. Ich habe es nicht auf 20 geschafft. Aber überhaupt mal meine Kommunikation ändern. Sie finden das nicht schwer, Komplimente zu machen?
Nein, aber 20 sind nicht
zu. Das ist so viel, ne? Ja. Aber überhaupt, das ändert den Ton, etwas Nettes zu ihm zu sagen. Mhm. Nicht? Und wenn die Situation schon sehr ineinander verbissen ist, und das habe ich oft bei meinen Ehegesprächen, dann, wenn sie dann mal was Nettes zu ihm sagt, danke, dass du den Müll rausgebracht hast, oder das Hemd steht dir gut oder so, dann ist das einfach eine Entspannung in der Kommunikation zwischen den beiden und dieses Unfreundliche.
Wenn er so einnimmt, muss ich sagen, oder manchmal kommt ja dann, aber, was ist nun noch? Weil wenn man mit einem Kompliment beginnt und dann auch das eigentliche Anliegen sagt, dann ist das ja dann manchmal auch. Ja, was kommt noch?
Da haben Sie recht. Eine Frau sagte mir, als sie ihrem Mann ein Kompliment gemacht hat, hat er sie angeguckt und hat gesagt, bist du krank? Ja, also genau wie wenn wir eine Perlenkette geschenkt kriegen, dann wissen wir nicht, was für eine Sünde damit zugedeckt werden soll. Ne? Ja, ja, es ist nicht so einfach, wie ich das hier erzähle, aber es sind so Schneisen da rein. Ich lerne zu vergeben, auch wenn er mich nicht drum gebeten hat, alles, was mich verletzt hat, das gebe ich Jesus ab und dann bin ich nicht mehr bitter. Das ist eine unheimliche Hilfe. Wenn ich all die Sachen, die mich immer wieder kränken, wo ich mich unverstanden fühle oder wo er einfach nicht versteht, dass eine bestimmte Sache mir sehr, sehr wichtig ist und da immer wieder reinhaut, aber wenn ich immer wieder sage, Herr Jesus, ich will ihm das vergeben, er merkt das nicht, dann kann ich das besser ertragen, ohne bitter zu werden. Denn das Schlimmste ist, wenn ich dann bitter werde, ganz verkniffen so mit der Zeit und oh, was habe ich für einen fürchterlichen Mann, ich arme Frau. Dann mache ich mir und allen anderen das Leben schwer. Das alte Zeug, das mich gekränkt und verletzt hat, soll das jetzt nicht mehr stören. Und dieses Annehmen, das bedeutet eben für jeden was anderes. Nicht? Für meinen Mann könnte das bedeuten, dass er eben mir zuhört. Das macht er inzwischen auch ganz toll. Ich habe ihn nicht darum gebeten, das hat sich dann so entwickelt. Dass ich reden kann, manchmal kann ich richtig lange reden, ohne dass er mich unterbricht. Oft nicht, aber manchmal ja. Denke ich immer, guck mal an, das hätten wir vor 30 Jahren nicht gedacht. Wir sind bald 50 Jahre verheiratet. Am schönsten ist natürlich, wenn einer sagen kann, vergib mir, und der andere sagt, ja, ich vergebe dir. Epheser 4, Vers 26 kennen Sie. Zürnt ihr miteinander, so sündiget nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Und meine Patentante, die erzählte mir das, dass sie sich abends im Bett immer dann noch versöhnt hätten. Das habe ich nie geschafft. Also das finde ich toll. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das ist sehr schön, wenn Eheleute das kennen. Das festigt natürlich die Beziehung sehr. Ihn annehmen heißt auch für uns Frauen, dass wir nicht schlecht über unseren Mann reden. Weder mit meiner Mutter noch mit meiner Freundin. Auch nicht mit einem verständnisvollen Arbeitskollegen. Das ist total gefährlich. Da sind schon manche Seitensprünge draus entstanden. Und schon gar nicht mit den Kindern. Ich kann meinen Kindern nichts Negatives über meinen Mann sagen. Das hat mich schon oft gefuchst, weil ich dachte, die müssen das doch verstehen. Aber die lassen das nicht zu. Die wollen nicht, dass ich etwas Negatives über Vater sage. Das kommt nicht in Frage. Und für den Mann bedeutet Annehmen eben das Annehmen unserer unlogischen und sprunghaften und gefühlsbetonten Art. Und für den Mann bedeutet Annehmen auch sexuelle Einfühlsamkeit. Und da lassen uns viele sehr dran fehlen. Und das ist eine Sache, wegen der auch viele Ehen schiefgehen, weil die Sexualität so unterschiedlich empfunden wird. Gestern, ja, einen Abend, da hatte ich ein Ehepaar, die waren 3 Jahre lang in Eheberatung. Und das war, also die waren beide psychisch sehr belastet. Und da erzählte mir eines Tages dann der Mann, meine Frau hat zu mir gesagt, du warst so viele Jahre schwierig, aber jetzt habe ich mit dir wohl doch den Hauptgewinn gezogen. Nach Bereden vieler, vieler, vieler Probleme. Und da haben die sich bei mir dann, das war also eine ganz rührende Szene, da haben sie mir gesagt, nächstes Mal wollen wir bei Ihnen unser Eheversprechen erneuern. Ich habe gesagt, ich bin aber kein Pastor, also das müssen Sie beim Pastor. Nein, das wollen wir bei Ihnen machen. Na, dann habe ich eine weiße Decke auf den Tisch gelegt und Blumen und eine Kerze. Und dann hatten sie sich beide überlegt, ihr Eheversprechen sich nochmal neu zu sagen. Er hat ihr was ganz Liebes gesagt und sie hat ihm was ganz Liebes gesagt. Das fand ich toll. Das heißt, keine Ehe ist so verfahren, dass man es nicht probieren könnte, aus meiner Sicht. Jetzt kommt der Punkt gemeinsame Aufgaben. Gibt es Visionen für unsere Ehe? Gemeinsame Aufgaben gibt es genug. Man muss die Familie verwalten, wer übernimmt für was die Verantwortung. Die Kindererziehung ist nach meiner Erfahrung die größte Herausforderung. Und besteht ganz oft die Auffassung, dass das Frauensache ist, dass die Frauen die Kinder erziehen sollen. Das war im Westen noch viel stärker als hier. Hier kommen fast immer die Väter mit, wenn sie Kinderfragen haben. Das finde ich ganz toll. Aber bei uns, der Mann ging arbeiten und die Frau war für die Kinder da. Und das stimmt nicht. Die Kinder empfinden Vater und Mutter als vollkommen gleichberechtigt. Oder sie sind vollkommen gleich viel wert, haben gleich viel zu sagen. Und das hat natürlich nichts mit der Zeit zu tun, die jeweils miteinander verbracht wird. Der arbeiten gehen muss, kann ja nur weniger Zeit verbringen mit den Kindern. Aber im Bewusstsein der Kinder ist die Mutter zu 50% und der Vater zu 50% für die Erziehung zuständig. Und deswegen ermutige ich immer die Väter, sich wirklich zu kümmern, sich Zeit zu nehmen für das Kind, sich für das Kind zu interessieren. Denn nach der göttlichen Ordnung, der Rangfolge meiner Wichtigkeiten, kommt für mich zuerst Jesus, dann kommt mein Mann und dann kommen meine Kinder und dann kommt die Arbeit. Also in meinem Bewusstsein, in meiner Werteskala kommt zuerst mein Mann. Das ist auch schwierig. Ich habe immer gedacht, erst kommen die Kinder, aber erst kommt der Mann und dann kommen die Kinder. Und dann die Arbeit. Das heißt, ich muss versuchen, mein Leben so einzurichten, jedenfalls solange die Kinder mich jeden Tag brauchen, dass sie wirklich merken, sie sind das Wichtigste für mich. Vaterlose Frauen, ja, sind sehr unsicher oder sehnen sich lebenslang nach einem Vater. Und solche Frauen, die von ihrem Vater nicht viel hatten, die nehmen sich auch oft einen viel älteren Ehemann und erwarten von ihm Väterlichkeit. Wenn sie Glück haben, kommt das hin. Aber normalerweise nicht, weil der Ehemann, der gibt männliche Liebe, Ehemannsliebe, aber keine Vaterliebe. Umgekehrt, die Männer, die zu Hause zu kurz gekommen sind an Mutterliebe, die suchen sich oft mütterliche Frauen. Und wollen natürlich alle Männer von uns ein bisschen bemuttert werden, das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn das bestimmte Grenzen überschreitet und zu viel Mütterlichkeit sein soll, dann ist das für die Ehe hinderlich. So ein Mitbringsel aus der Kindheit kann in die Ehe reinwirken und stören. Die Wichtigkeit des Vaters in der Kindererziehung halte ich für total bedeutsam. Dass man darüber spricht, dass man sich einig ist, dass dieselben Konsequenzen für die Kinder erfolgen, damit die Kinder Sicherheit haben. Ein anderer Punkt auch, der sehr oft die Ehen belastet, kann der Ehemann sich schützend vor seine Ehefrau stellen, seiner eigenen Mutter gegenüber. Ich habe viele Ehen, in der der Mann ganz an die Mutter gebunden ist. Also zum Beispiel jahrelang nach der Arbeit zuerst zur Mama geht, eher nach Hause geht. Und da kann man sich vorstellen, wie belastend das für die Ehe ist, wie demütigend für die Frau, wenn sie nicht die Stelle hat, die ihr zukommt. Und umgekehrt, wenn die Mutter dauernd mit ihrer Mutter zusammenhängt, wenn die Ehefrau täglich dreimal mit Mama telefoniert, das ist für den Ehemann auch nicht gut. Wenn die Verwandten die Schwiegertochter nicht gut finden oder den Schwiegersohn nicht, wie halten die Eheleute dann zusammen? Also Gemeinsamkeiten, gemeinsame berufliche Entscheidungen treffen oder dann gemeinsame Aufgaben in der Gemeinde. Das ist alles etwas, was ein Ehepaar sehr zusammenbringt. Aber das funktioniert nur, wenn man im Innerlichen eins ist. Also nicht die gemeinsamen Aufgaben oder auch die gemeinsamen Kinder schweißen uns zusammen, sondern dass wir zusammengehören, macht uns fähig, gemeinsam die Kinder zu erziehen. Damit will ich nicht sagen, dass es egal ist für die Kinder, ob wir zusammenbleiben oder nicht. Das ist ja heute sehr verpönt, wegen der Kinder zusammenzubleiben. Also das lohnt sich doch nicht, das braucht man nicht und so weiter. Da bin ich als Kinderpsychiaterin wieder der Ansicht, man sollte alles Mögliche tun, um wegen der Kinder zusammenzubleiben. Denn diese geschiedenen Kinder sind verletzt für ihr Leben. Geht nicht immer, ich weiß es geht nicht immer, aber viele Leute gehen meiner Ansicht nach leicht auseinander und denken, die Kinder verkraften das schon und das stimmt nicht. So, dann jetzt bin ich ziemlich am Schluss. Jetzt erzähle ich Ihnen noch was vom Tango-Tanzen. Wir waren vor kurzem zu einem Tango-Tanzabend eingeladen, mitten in der Stadt in Hannover. War Sommerabend, ein wundervoller Sommerabend. Unser Neffe hat da auch mit Geige gespielt in diesem Tango-Quintett. Und die Leute tanzten auf einer großen Tanzfläche und die Zuschauer haben rundherum gestanden. Wir können kein Tango, wir können schön tanzen, aber Tango können wir nicht und deswegen haben wir zugehört. Man tanzt zu zweit, nicht allein wie bei den modernen Tänzen. Man tanzt sehr eng. Der Mann führt, die Frau lässt sich führen. Viele Frauen tanzen dort mit geschlossenen Augen. Und ich hatte eine Bekannte da und da habe ich gesagt, wenn dich kein Mann auffordert, warum tanzt du nicht mit einer anderen Frau? Das kann man ja heute ohne weiteres machen. Da sagte die, ich kann nicht führen. Das ist sehr schwer, dafür muss man extra einen Kurs machen. Um beim Tango führen zu können, muss man extra einen Kurs machen. Es gibt Grundschritte und Figuren. Die Frauen haben allerlei Sonderschritte. Sozusagen im Takt um ihren Mann herum machen sie allerlei Sonderschritte. Das sieht total schön aus, fantasievoll und so ein bisschen ballettmäßig manchmal. Manche ließen sich manchmal richtig runterfallen, sah aus, als wenn sie hinfallen, aber sie wussten, der Mann fängt sie auf und taten so, als wenn sie keinen Schritt mehr gehen können, da musste er so ein bisschen hochziehen. Also wirklich ein interessantes Beispiel. Bei diesem Tanz kann man überhaupt nicht sprechen, sonst spricht man ja beim Tanzen miteinander, aber bei diesem Tanz geht das nicht, schon gar nicht mit anderen Leuten, weil man sich konzentrieren muss auf das gemeinsame Miteinander, auf die Musik und die Schritte. Die Musik läuft nicht gleichmäßig durch. Einleitung, manchmal Pausen, manchmal Tempowechsel müssen die mitmachen, das muss man merken und die Schritte danach richten. Viele Tänzerinnen bei diesem Erlebnis hatten fürchterliche Waffen, nämlich hohe, spitze Absätze. Beim Tango können die Schuhe gar nicht spitz und hoch genug sein. Absätze, elegante Schuhe mit hohen Absätzen. Und ich dachte, diese Waffen, das ist wie unsere Zunge, eine fürchterliche Waffe. Aber wenn wir gemeinsam mit unserem Mann dieses große Vergnügen des Tango-Tanzens haben wollen, dann dienen die Absätze nur zu unserer Schönheit und richten keinen Schaden an. Jedenfalls bei allen Paaren bei diesem Abend spürte man, wie sehr ihnen das Tanzen Spaß machte, den ganzen Abend lang. War überhaupt keine Pflichtübung, sondern mit wachsender Begeisterung fand das da statt. Und ich dachte, das ist eigentlich ein schönes Beispiel für die Ehe, ein schönes Bild für die Ehe. Vielen Dank, damit bin ich am Ende.